Sie hören den Artikel Galileo Galilei, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 16. Februar 2006. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Galileo Galilei wurde am 15. Februar 1564 in Pisa geboren und starb am 8. Januar 1642 in Arcetri bei Florenz. Er war ein italienischer Mathematiker, Physiker und Astronom, der bahnbrechende Entdeckungen auf mehreren Gebieten der Naturwissenschaften machte. Leben und Werk. Herkunft und Lehrjahre. Galileo Galilei stammte aus einer verarmten Florentiner Patrizierfamilie. Sein Familienzweig hatte den Namen eines bedeutenden Vorfahren angenommen, des Arztes Galileo Bonaiuti. Galileis Vater, Vincenzo, war Tuchhändler, Musiker und Musiktheoretiker und hatte als solcher auch mathematische Kenntnisse und Interessen. Er untersuchte den Zusammenhang zwischen Saitenspannung und Tonhöhe und entdeckte dabei die vielleicht erste nichtlineare Beziehung der Physik. Es ist wahrscheinlich, dass der junge Galileo nicht nur systematisch experimentelle Untersuchungen in Kombination mit streng mathematischer Formulierung von seinem Vater gelernt hat, sondern auch den Widerwillen, uralte Autoritäten kritiklos zu akzeptieren. Galilei wurde als Novize in einem Kloster erzogen und zeigte Neigung, in den Benediktorden einzutreten, wurde aber von seinem Vater angeblich wegen einer Augenentzündung nach Hause geholt und dann zum Medizinstudium nach Pisa geschickt. Viel später sagte er, er habe mit dem Gedanken gespielt, Maler zu werden. Auch war er ein anerkannt guter Lautenspieler. Nach 4 Jahren brach er sein Studium ab und ging nach Florenz, um bei Ostilio Ricci, einem Gelehrten aus der Schule von Niccolò Tartaglia, Mathematik zu studieren. Er bestritt seinen Lebensunterhalt mit Privatunterricht, beschäftigte sich mit angewandter Mathematik, Mechanik und Hydraulik und begann in den gebildeten Kreisen der Stadt mit Vorträgen und Manuskripten auf sich aufmerksam zu machen. Vor der Accademia Fiorentina glänzte er mit einem geometrisch-philologischen Referat über die Topographie von Dantes Hölle. Due lezioni all'Accademia Fiorentina circa la figura situ e grandezza dell'inferno di Dante. 1585 veröffentlichte er erste Ergebnisse zur Schwere fester Körper, die Theoremata circa centrum gravitatis solidorum, und löste ein antikes Problem durch Konstruktion einer hydrostatischen Waage zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes. Lektor in Pisa von 1589 bis 1592. Im Jahr 1589 erhielt er eine Stelle als Lektor für Mathematik an der Universität Pisa. Der Lohn reichte kaum zum Überleben. Dennoch gelang es Galilei, vorzügliche Instrumente zu bauen und zu verkaufen. Auch entwickelte er ein noch sehr ungenau arbeitendes Thermometer. Er untersuchte die Pendelbewegung und fand, dass die Periode nicht von der Auslenkung oder dem Gewicht des Pendels abhängt. Bis in seine letzten Lebensjahre beschäftigte ihn das Problem, wie man diese Entdeckung zur Konstruktion einer Pendeluhr nutzen könne. Zur Untersuchung der Fallgesetze, ausgehend von der Pendelbewegung, führte Galilei als Versuchsanordnung die schiefe Ebene mit Kugeln aus verschiedenen Materialien ein. Diese geniale Idee erlaubte es erstmals, die Geschwindigkeit der langsam anrollenden Kugeln zu messen. So entdeckte er die Beschleunigung und die Tatsache, dass diese etwas von der Geschwindigkeit völlig Verschiedenes ist. Dies wiederum ließ sich am besten in der Formelsprache der Mathematik darstellen. Galileis Schüler und erster Biograf Vincenzo Viviani setzte die Behauptung in die Welt, Galilei habe in Pisa auch Fallversuche vom schiefen Turm unternommen. In Galileis Schriften und Manuskripten findet sich jedoch kein Hinweis auf solche Versuche, die mangels hinreichend genauer Uhren quantitativ nicht auswertbar gewesen wären. Davon zu unterscheiden ist das Turmargument als Gedankenexperiment, auf das Galilei sein Hauptwerk Diagolo sehr wohl selbst eingeht. Galilei fasste die Ergebnisse seiner mechanischen Untersuchungen im Manuskript zusammen, das heute als De Mutu Antiquariora zitiert wird und erst 1890 gedruckt wurde. Darin enthaltene Angriffe auf Aristoteles wurden von seinen konservativen Kollegen in Pisa unfreundlich aufgenommen und sollen dazu geführt haben, dass Galileis Stelle 1592 nicht verlängert wurde. Galileis materielle Situation wurde dadurch verschärft, dass 1591 sein Vater gestorben war. Er musste für seine Mutter, für drei jüngere Geschwister und für die Mitgift seiner älteren Schwester sorgen. Professor in Padua, 1592 bis 1610. Dank guter Protektion wurde Galilei 1592 auf den Lehrstuhl für Mathematik in Padua berufen, auf den sich auch Giordano Bruno Hoffnungen gemacht hatte. In Padua, das zur reichen und liberalen Republik Venedig gehörte, blieb Galilei 18 Jahre lang. Diese Zeit soll er später die glücklichste seines Lebens genannt haben. Obwohl seine Stelle wesentlich besser dotiert war als die vorige in Pisa, besserte Galilei sein Salär auf, indem er neben seinen akademischen Vorlesungen vornehm Schülern Privatunterricht erteilte, darunter zwei späteren Kardinälen. Ferner vertrieb Galilei ab 1597 einen Proportionszirkel, einen Vorläufer des Rechenschiebers, der Compasso genannt wurde, dessen Konstruktion er erheblich verbessert hatte und für dessen Fertigung er einen eigenen Mechaniker beschäftigte. Bereits in diesem Jahr ließ er in einem Brief an Johannes Kepler deutlich erkennen, was er vom heliozentrischen Weltsystem hielt. Zitat: Unser Lehrer Kopernikus, der verlacht wurde. Die heute nach Kepler benannte Supernova von 1604 veranlasste ihn zu drei öffentlichen Vorträgen, in denen er die aristotelische Astronomie und Naturphilosophie angriff. Aus der Tatsache, dass keine Parallaxe festgestellt werden konnte, schloss Galilei, wie bereits 1572 Tycho Brahe, dass der neue Stern weit von der Erde entfernt sein müsse, sich also in der Fixsternsphäre befinde. Nach herrschender Lehre wurde diese für unveränderlich gehalten. Ein weiteres Argument gegen die Anschauung der Peripatetiker, wie man die Aristoteles-Schüler nannte. Seine Untersuchungen zu den Bewegungsgesetzen setzte er auch in diesen Jahren fort. 1609 erfuhr Galilei von dem im Jahr zuvor in Holland von Jan Lippershey erfundenen Fernrohr. Er baute aus käuflichen Linsen ein Gerät mit ungefähr vierfacher Vergrößerung, lernte dann selbst Linsen zu schleifen und erreichte bald eine 8- bis 9-fache, in späteren Jahren bis zu 33-fache Vergrößerung. Galilei führte sein Instrument, dessen militärischer Nutzen auf der Hand lag, der venezianischen Regierung, der Signoria, vor, machte tiefen Eindruck und überließ ihr das völlig illusorische alleinige Recht zur Herstellung solcher Instrumente, woraufhin sein Gehalt verdreifacht, nach anderer Quelle verdoppelt wurde. Entgegen der Darstellung in Brechts Drama hat Galilei die Grundidee des Teleskops wohl nicht als seine eigene Erfindung ausgegeben. Eine Gehaltskürzung im folgenden Jahr deutet aber an, dass sich die Signoria durchaus hinters Licht geführt fühlte. Als einer der ersten Menschen nutzte Galilei ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Dies bedeutete eine Revolution in der Erforschung der Himmelskörper. Denn bis dahin waren die Menschen auf Beobachtungen mit dem bloßen Auge angewiesen. Mit ihm begann die Teleskopastronomie. Er stellte fest, dass die Oberfläche des Mondes rau und uneben ist, mit Erhebungen und Klüften. Er erkannte, dass die dunkle Partie der Mondoberfläche von der Erde aufgehellt wird. Er stellte weiter fest, dass die Planeten im Gegensatz zu den Fixsternen als Scheiben zu sehen sind und entdeckte die vier größten Monde des Jupiter, die er in Vorbereitung seines Wechsels an den Medizihof die Mediceischen Gestirne nannte und die heute als die Galileischen Monde bezeichnet werden. Er beobachtete, dass die Milchstraße nicht ein nebliges Gebilde ist, wie es mit dem bloßen Auge vorkommt, sondern aus unzähligen einzelnen Sternen besteht. Diese Entdeckungen, einschließlich einer Federzeichnung der Mondoberfläche von ihm selbst, veröffentlicht im Sidereus Nuncius von 1610, machten Galilei auf einen Schlag berühmt. Der Siderius Nuncius war innerhalb weniger Tage vergriffen. Hofmathematiker in Florenz ab 1610. Im Herbst 1610 ernannte der Großherzog der Toskana, Cosimo II., Galilei zum Hofmathematiker und Philosophen und zum ersten Mathematikprofessor in Pisa, ohne jede Lehrverpflichtung. Er bekam volle Freiheit, sich ganz der Forschung zu widmen. Spätestens bei der Umsiedlung nach Florenz trennte sich Galilei von Marina Gamba, seiner Haushälterin, mit der er 3 Kinder hatte: Virginia, Livia und Vincenzio. Mit Hilfe eines Bewunderers, des Kardinals Maffeo Barberini, brachte Galilei seine Töchter noch vor Erreichen des Mindestalters in einem Kloster unter. Sie hatten als uneheliche Kinder kaum Aussichten auf eine standesgemäße Heirat. Der Sohn wurde 1613 zu seinem Vater nach Florenz geschickt, nachdem Marina Gamba einen Mann namens Giovanni Bartoluzzi geheiratet hatte. Galilei legitimierte ihn später. Weitere astronomische Entdeckungen und das Verfahren von 1616. Galilei setzte seine astronomischen Beobachtungen fort und fand, dass der Planet Venus Phasen wie der Mond hat. Dies konnte nur bedeuten, dass die Venus zeitweise jenseits der Sonne, zu anderen Zeiten aber zwischen Sonne und Erde steht. Darüber korrespondierte er mit dem römischen Jesuiten um Christoph Clavius, mit dem er bereits 1587 eine kontroverse Diskussion geführt hatte, welche die Phasengestalt der Venus bereits unabhängig von ihm entdeckt hatten. Über die kosmologischen Konsequenzen, das ptolemäische Weltbild war nicht länger haltbar, waren sich die Mathematiker und Astronomen der Gesellschaft Jesu mehr oder weniger im Klaren. In seiner Begeisterung über seine wissenschaftlichen Erkenntnisse sandte er in seiner Werkstatt gefertigte Fernrohre an Freunde und andere Wissenschaftler. Jedoch erreichten nur wenige Exemplare das gewünschte Auflösungsvermögen. So konnte es geschehen, dass manche die Jupitermonde und so weiter nicht erkennen konnten und ihm Täuschungsabsichten unterstellten. Im Jahr 1611 besuchte Galilei Rom, wurde für seine Entdeckungen hoch geehrt und machte mittels seines Teleskopes seinen Freunden, darunter auch Jesuiten, unverzüglich die neu entdeckten Gegenstände am Himmel zugänglich: den Jupiter mit seinen 4 Begleitern, den gebirgigen, zerklüfteten Mond, die gehörnte, das heißt sichelförmige Venus, und den dreifachen Saturn. Er wurde zum 6. Mitglied der Accademia dei Lincei ernannt. Diese Ehre war ihm so wichtig, dass er sich fortan Galileo Galilei Linceo nannte. Bei diesem Aufenthalt hatte er eine Audienz bei Papst Paul V. und er traf seinen alten Bewunderer Maffeo Barberini. Ein Jahr später war Barberini dabei, als Galileo eine weitere unhaltbare Behauptung des Aristoteles mit einem simplen, aber überzeugenden Experiment widerlegte: Eis schwimmt auf Wasser nicht deswegen, weil es flach ist, sondern weil es leichter ist. Die Entdeckung der Sonnenflecken verwickelte ihn in eine Auseinandersetzung mit dem Jesuiten Christoph Scheiner. Man stritt sich sowohl um die Priorität als auch um die Deutung. Um die Vollkommenheit der Sonne zu retten, nahm Scheiner an, dass die Flecken Satelliten seien, wogegen Galilei die Beobachtung anführte, dass Sonnenflecken entstehen und vergehen. Für Galilei war es offensichtlich, dass seine astronomischen Beobachtungen das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Kopernikus stützten, aber keinen zwingenden Beweis lieferten. Sämtliche Beobachtungen, etwa die Venusphasen, waren auch mit dem Modell des Tycho Brahe kompatibel, in dem sich Sonne und Mond um die Erde, die übrigen Planeten aber um die Sonne drehten. Galilei hielt sich bei der Interpretation seiner astronomischen Beobachtungen zunächst zurück. Gegen das kopernikanische System sprachen immerhin Bibelstellen, aus denen auf eine Eigenbewegung der Sonne geschlossen werden musste. Jedoch war ihm, wohl schon in seiner Zeit in Pisa, der Gedanke gekommen, die Umschwünge der Erde um ihre Achse und um die Sonne seien die Ursache für die Gezeiten. Die Gewässer würden dabei beschleunigt hin und her bewegt. Damit glaubte er, einen Beweis für das kopernikanische Weltbild in Händen zu haben. Erst Newton zeigte, dass nicht die Zentrifugalkraft, sondern die Anziehungskräfte der Massen von Mond und Sonne für Ebbe und Flut ursächlich sind. Kontroverse Diskussionen am Florentiner Hof veranlassten Galilei dann doch zu erklären, dass eine mit dem kopernikanischen System verträgliche Bibelauslegung möglich sei. Im März 1614 gelang es Galilei, das spezifische Gewicht der Luft als ein 660stel des Gewichts des Wassers zu bestimmen. Herrschende Meinung war bis zu diesem Zeitpunkt, dass Luft keinerlei Gewicht hat. Dies war eine weitere Widerlegung aristotelischer Anschauung. In dieser Zeit war er häufig als Gutachter für den Großherzog in technisch-physikalischen Fragen tätig. Als Forscher beschäftigte er sich insbesondere mit Hydrodynamik, Lichtbrechung in Glas und Wasser sowie Mechanik. In den Jahren 1610 bis 1614 hielt er sich häufig auf dem Landgut seines Freundes Salviati auf, um seine seit Jahren angeschlagene Gesundheit wiederherzustellen. Im Jahre 1615 veröffentlichte der Kleriker Paolo Antonio Foscarini ein Buch, das beweisen sollte, dass die kopernikanische Astronomie nicht der Heiligen Schrift widersprach. Daraufhin eröffnete die römische Inquisition nach Vorarbeit des bedeutenden Kirchenlehrers Kardinal Robert Bellarmin ein Untersuchungsverfahren. 1616 wurde Foscarinis Buch gebannt. Zugleich wurden einige nicht-theologische Schriften über kopernikanische Astronomie, darunter auch ein Werk von Johannes Kepler, auf den Index gesetzt. Das Hauptwerk des Kopernikus, De Revolutionibus Orbium Coelestium, in dessen Todesjahr 1543 erschienen, wurde nicht verboten, sondern suspendiert. Es durfte fortan bis 1822 im Einflussbereich der römischen Inquisition nur noch in Bearbeitungen erscheinen, die betonten, dass das heliozentrische System ein bloßes mathematisches Modell sei. An diesem Verfahren war Galilei offiziell nicht beteiligt. Seine Haltung war jedoch ein offenes Geheimnis, auch wenn das Schreiben an die Großherzogin Mutter noch nicht veröffentlicht war. Wenige Tage nach der förmlichen Indexbeschlussfassung schrieb Bellarmin an Galilei einen Brief mit der Versicherung, Galilei habe keiner Lehre abschwören müssen. Gleichzeitig jedoch enthielt dieses Schreiben die nachdrückliche Ermahnung, das kopernikanische System in keiner Weise als Tatsache zu verteidigen, sondern allenfalls als Hypothese zu diskutieren. Dieser Brief wurde im Prozess von 1632 als Beweis für Galileis Ungehorsam zitiert. Allerdings gab es in den Akten zwei verschiedene Fassungen, von denen nur eine korrekt unterschrieben und zugestellt war, weshalb im 19. und 20. Jahrhundert einige Historiker annahmen, die Inquisitionsbehörde habe zugunsten Galileis einen Beweis gefälscht. Galilei hielt sich von nun an in der Öffentlichkeit mit dem kopernikanischen System zurück. Ab 1616 beschäftigte er sich intensiv mit der Möglichkeit, die Bewegungen der Jupitermonde als Zeitmesser zu nutzen, um das Längengradproblem zu lösen. Leider erfolglos. Er konvertierte das Teleskop erstmals in ein Mikroskop. Die Mikroskopie blieb für ihn aber eine Beschäftigung niedrigerer Priorität. Der Dialog über zwei Weltsysteme und der Inquisitionsprozess von 1633. 1623 wurde Galileis alter Förderer, Kardinal Maffeo Barberini, zum Papst gewählt. Galilei widmete ihm sogleich seine Schrift Saggiatore, eine Polemik gegen den Jesuitenpater Orazio Grassi über die Kometenerscheinungen von 1618 und 1619, über atomistische und methodologische Fragen. In diesem Buch, an dem er seit 1620 gearbeitet hatte, äußerte Galilei seine berühmt gewordene Überzeugung, die Philosophie, nach dem Sprachgebrauch der Zeit ist damit die Naturwissenschaft gemeint, stehe in dem Buch der Natur und dieses Buch sei in mathematischer Sprache geschrieben. Ohne Geometrie zu beherrschen, verstehe man kein einziges Wort. Seither gilt Galilei als Begründer der modernen, mathematisch orientierten Naturwissenschaften. Gleichzeitig enthielt dies eine klare Absage an Alchemie und Astrologie. Im Saggiatore interpretierte er die Kometen als erdnahe optische Effekte, vergleichbare Phänomene wie der Regenbogen oder das Nordlicht, darin auf eine Art Theorie des Aristoteles über Meteore zurückgreifend. Zur Zeit der Kometenerscheinungen war Galilei allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, selbst Beobachtungen anzustellen. Seine empirisch nicht fundierte Polemik gegen die Theorie der Kometen, die Tycho Brahe und Orazio Grassi vertraten, ist als indirekte Verteidigung des kopernikanischen Systems zu verstehen, das durch die Annahme sich nicht auf Kreisbahn bewegender Himmelskörper bedroht gewesen wäre. Mit dieser Polemik belebte Galilei die alte Feindschaft mancher Jesuiten. Eine der Folgen war eine anonyme Anzeige des Saggiatore wegen Atomismus und damit Verstoß gegen die das Abendmahl betreffenden Dogmen des Tridentischen Konzils. Unter Zuhilfenahme eines Gefälligkeitsgutachtens Pater Giovanni Gueveras ließen die Gönner Galileis im Vatikan diese Anzeige versanden. Der Wissenschaftshistoriker Pietro Rendoni vermutet deshalb, dass auch dem Prozess 1633 eine Anzeige wegen Atomismus und damit heretischen Ansichten bezüglich des Abendmahls zugrunde liegt, die jedoch durch Intervention der eigens geschaffenen päpstlichen Untersuchungskommission auf die weit weniger brisante Frage des Kopernikanismus bzw. des Ungehorsams abgelenkt wurde. 1624 reiste Galilei nach Rom und wurde 6-mal von Barberini empfangen, der ihn ermutigte, über das kopernikanische System zu publizieren, solange er dieses als Hypothese behandle. Den Brief von Bellarmin an Galilei aus dem Jahre 1616 kannte Barberini damals nicht. Nach langen Vorarbeiten und Unterbrechungen durch Krankheiten vollendete Galilei 1630 den Dialog über die zwei wichtigsten Weltsysteme, das Ptolemäische und das Kopernikanische. In diesem Buch erklärte Galilei unter anderem sein Relativitätsprinzip und seinen Vorschlag zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. Die erste präzise Messung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde gelang erst 1849 Fizeau. Als vermeintlich stärkstes Argument für das kopernikanische System diente ihm seine irrige Theorie der Gezeiten. Im Mai 1630 reiste Galilei erneut nach Rom, um bei Urban VIII. Und Niccolò Riccardi, dem für die Zensur verantwortlichen Inquisitor, eine kirchliche Druckerlaubnis zu erwirken, die er auch bekam. Zurück in Florenz entschied Galilei jedoch aus verschiedenen Gründen, sich mit einer Druckerlaubnis durch den Florentiner Inquisitor zu begnügen und das Werk in Florenz drucken zu lassen. Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten, ausgelöst durch Riccardi, konnte der Druck aber erst im Juli 1631 beginnen. Im Februar 1632 erschien der Dialogo. Der Zensurauflage, das Werk mit einer Schlussrede zugunsten des ptolemäischen Systems zu beschließen, meinte Galilei nachzukommen, indem er diese Rede in den Mund des manifesten Dummkopfs Simplicio legte. Überdies beging er den Fehler, sich über einen Lieblingsgedanken Barberini Urbans lustig zu machen, dass man eine Theorie niemals über die von ihr vorhergesagten Effekte nachweisen könne, da Gott diese Effekte jederzeit auch auf anderem Wege hervorbringen könne. Damit hatte Galilei den Bogen überspannt und die Protektion des Papstes verspielt, der, möglicherweise auch aus außenpolitischen Gründen, nun mit voller Härte reagierte. Der Prozess gegen den Dialog. Im Juli 1632 wies Riccardi den Inquisitor von Florenz an, er solle die Verbreitung des Dialogo verhindern. Im September bestellte der Papst Galilei nach Rom ein. Mit der Bitte um Aufschub, ärztlichen Attests, Anreise und Quarantäne infolge der Pestepidemie verging jedoch der gesamte Winter. In Rom wohnte Galilei in der Residenz des toskanischen Botschafters. Anfang April 1633 wurde er offiziell vernommen und musste für 22 Tage ein Appartement der Inquisition beziehen. Am 30. April bekannte er in einer zweiten Anhörung, in seinem Buch geirrt zu haben, und durfte wieder in die toskanische Botschaft zurück. Am 10. Mai reichte er seine schriftliche Verteidigung, eine Bitte um Gnade, ein. Am 22. Juni 1633 fand der Prozess statt. Zunächst leugnete Galilei, auf die Dialogform seines Werkes verweisend, das kopernikanische System gelehrt zu haben. Ihm wurde der Bellarminbrief, welche Fassung ist nicht bekannt, vorgehalten und er des Ungehorsams beschuldigt. Nachdem er seinen Fehlern abgeschworen, sie verflucht und verabscheut hatte, wurde er zu lebenslänglichem Hausarrest verurteilt. Dass Galilei überhaupt verurteilt wurde, war unter den zuständigen 10 Kardinälen durchaus strittig. 3 von ihnen, darunter Francesco Barberini, der Neffe des Papstes, unterschrieben das Urteil nicht. Galilei selbst hielt an seiner Überzeugung fest. Die Behauptung, der zufolge er beim Verlassen des Gerichtssaals gemurmelt haben soll, "E por si muove?" und sie, die Erde, bewegt sich doch, ist historisch nicht belegt, äußerst unwahrscheinlich und ist wohl ein Mythos. Die Behauptung wurde jedoch schon zu seinen Lebzeiten verbreitet, wie ein spanisches Gemälde von ca. 1643 beweist. Diese Worte wurden erstmalig 1757 in den Italian Libraries von einem Giuseppe Baretti, einem Anhänger Galileis, erwähnt. Galilei sah zeitlebens die Kreisbahnen als zentralen Bestandteil des kopernikanischen Systems an und lehnte elliptische Bahnen aus diesem Grund ab. Johannes Kepler, mit dem er in Briefkontakt stand, beseitigte hingegen mit seinem Modell der Ellipsenbahnen praktisch alle Ungereimtheiten zwischen Beobachtung und einem heliozentrischen Weltbild. Zur Rettung seines Konzepts der Kreisbahn nahm Galileo dagegen in Kauf, dass das Konzept der sonnenzentrierten Kreisbahnen die beobachtete Position des Planeten Mars wesentlich schlechter voraussagte als die geozentrischen Modelle von Ptolemäus oder Brahe. Dass Galilei die Kometen zu atmosphärischen Erscheinungen uminterpretierte, weil die alternative Erklärung von sich im Sonnensystem umherbewegenden Objekten sein Weltbild gefährdet hätte, dürfte der Glaubwürdigkeit seines Modells ebenfalls eher abträglich gewesen sein. Bei den Sonnenflecken kam hinzu, dass die Sonne nach 1610 für fast 40 Jahre in ein extremes Aktivitätsminimum fiel, indem es so gut wie keine beobachtbaren Sonnenflecken mehr gab. Das heißt, durch diese Laune der Natur konnte Galilei keine Belege mehr für diese Beobachtungen liefern. Außerdem diskutierte er in seinem Dialog wohlweislich nur die beiden Weltsysteme von Kopernikus und Ptolemäus. Letzteres hatte er anhand der Venusphasen empirisch widerlegt. Nicht jedoch das geozentrische Modell von Brahe, das sich mit seinen Beobachtungen ebenfalls vertrug. Hausarrest 1633 bis 1642 und die Discorsi. Galilei wurde unter Arrest gestellt. Nach wenigen Wochen in der Botschaft des Herzogtums Toskana in Rom wurde er in die Aufsicht des Erzbischofs von Siena gestellt, der allerdings ein glühender Bewunderer Galileis war und ihn nach Kräften unterstützte. In Siena konnte er seine tiefe Niedergeschlagenheit über den Prozess und seinen Ausgang überwinden. Nach 5 Monaten, im Dezember 1633, durfte er in seine Villa Gioiella in Arcetri zurückkehren, blieb jedoch unter Hausarrest, verbunden mit dem Verbot jeglicher Lehrtätigkeit. Als er wegen eines schmerzhaften Leistenbruches um Erlaubnis bat, Ärzte in Florenz aufsuchen zu dürfen, wurde sein Gesuch abgelehnt mit der Warnung, weitere solche Anfragen würden zu seiner Einkerkerung führen. Gemäß dem Urteil hatte er wöchentlich die 7 Bußpsalmen über 3 Jahre lang zu beten. Diese Verpflichtung übernahm, solange sie noch lebte, seine Tochter Suor Celeste, und seine sozialen Kontakte wurden stark eingeschränkt. Immerhin war es ihm gestattet, mit seinen weniger kontroversen Forschungen fortzufahren und seine Töchter im Kloster San Matteo zu besuchen. Sämtliche Veröffentlichungen waren ihm verboten, jedoch führte er einen ausgedehnten Briefwechsel mit Freunden und Gelehrten im In- und Ausland und konnte später zeitweilig Besucher empfangen, darunter Thomas Hobbes und John Milton, ab 1641 seinen ehemaligen Schüler Benedetto Castelli. Galilei hatte seit längerem Probleme mit seinen Augen. 1638 erblindete er vollständig, möglicherweise eine Folge seiner anfangs ohne ausreichenden Schutz unternommenen Sonnenbeobachtungen. Jedoch entdeckte er noch kurz vor dem völligen Verlust seiner Sehkraft die Libration des Mondes. Ein Gnadengesuch auf Freilassung wurde abgelehnt. Seine letzten Jahre verbrachte er in seinem Landhaus in Arcetri. Ab dem Juli 1633, noch in Siena, hatte Galilei an seinem physikalischen Hauptwerk Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Interno a due nuove scienze gearbeitet. Obwohl das Inquisitionsurteil kein explizites Publikationsverbot enthielt, stellte sich eine Veröffentlichung im Einflussbereich der katholischen Kirche als unmöglich heraus. Eine lateinische Übersetzung der Discorsi erschien 1635 bei Matthias Bernegger in Straßburg, das italienische Original 1636 bei Louis Elsevier in Leiden. Inhaltlich griff Galilei in den Discorsi Ansätze und Ergebnisse aus seinen frühen Jahren wieder auf. Die beiden neuen Wissenschaften, die Galilei darin begründet, sind in moderner Sprache Elastizitätstheorie und Kinematik. Er wies unter anderem nach, dass die bogenförmige Bewegung eines Geschosses aus zwei Komponenten besteht. Die horizontale wird von der Trägheit bestimmt, die nach unten gerichtete dagegen von stetiger Beschleunigung. Das Zusammenwirken beider führt zu einer parabelförmigen Flugbahn. Im Spätherbst 1641 löste der begabte Evangelista Torricelli seinen langjährigen Begleiter Vincenzo Viviani als Assistent und Privatsekretär ab. Doch war bereits klar, dass Galilei nicht mehr lange zu leben hatte. Er starb am 8. Januar 1642 in Arcetri. Ein feierliches Begräbnis in einem prunkvollen Grab, das der Großherzog vorgesehen hatte, wurde unterbunden. Galileo und die Kirche. Landläufig wird die Politik der Amtskirche Galileo gegenüber als Ausdruck einer ihr angeblich inhärenten Wissenschafts- und Fortschrittsfeindlichkeit verstanden. Diese Sicht kann jedoch auch hinterfragt werden. Zu Galileis Zeit war die Hierarchie bereits gespalten. Die Überlegenheit der neuen Wissenschaften war für die Päpste und Kardinäle nicht weniger offensichtlich als für ihre Gegner. Andererseits mussten sie, nachdem es ihnen gerade erst gelungen war, im Kampf gegen die Reformation mit Hilfe der Dominikaner und Jesuitenorden ihren Einfluss in Italien wieder zu festigen, die Förderung der Wissenschaften in Großbritannien, Holland und Deutschland als fortdauernde Angriffe auf die Erklärungshoheit ihrer Institutionen, des dekreditierten Consensus Patrum, deuten. Im Abwehrkampf gegen die heraufziehende Aufklärung sahen sie sich aus zu heutiger Sicht starrsinnigem Beharren auf dem Althergebrachten gezwungen. Gott begründet den Erdkreis unbeweglich. Gleichzeitig gab es schon damals mächtige kirchliche Stimmen, die sich von der wörtlichen Auslegung der Schrift entfernt hatten und die Argumentation, Glauben und Wissenschaft seien getrennte Sphären, akzeptiert hatten. Zum Beispiel schrieb Kardinal Bellarmine, ein bedeutender Theologe und zentrale Persönlichkeit der Kurie und Inquisition, dass man läge ein wirklicher Beweis für das heliozentrische System vor, bei der Auslegung der Heiligen Schrift in der Tat vorsichtig vorgehen müsse. Galileo meinte, mit seiner Gezeitentheorie über einen solchen Beweis zu verfügen. Es scheint, dass Galilei mehr Unterstützung hätte bekommen können, wenn sein Auftreten dem Klerus gegenüber nur bescheiden genug gewesen wäre. Ausdruck der kirchlichen Ambivalenz ihm gegenüber ist die recht milde Ermahnung von 1616, Galilei sei im Irrtum des Glaubens und möge darum von einer Verbreitung des kopernikanischen Weltbildes absehen. Erst nachdem Galilei 1632 mit dem Dialogo wieder für das kopernikanische Weltbild polemisierte und die ersten Exemplare auch noch an seine erklärten Gegner, zum Beispiel dem Inquisitus Herestori, schickte, wurde ein formales Verfahren gegen ihn eröffnet. Auch jetzt noch war das Klima, verglichen mit anderen Ketzerprozessen, die Folter und Scheiterhaufen zur Folge hatten, freundlich und das Urteil milde. Nachdem Galilei geschworen hatte, stets geglaubt zu haben, gegenwärtig zu glauben und in Zukunft mit Gottes Hilfe glauben zu wollen, alles das, was die katholische und apostolische Kirche für wahr hält, predigt und lehret, erhielt er lediglich Kerkerhaft, die bereits nach wenigen Wochen in Hausarrest umgewandelt wurde. Die Tragik von Galileos Wirken liegt darin, dass er, als ein zeitlebens tiefgläubiges Mitglied seiner Kirche, den Versuch unternahm, eben diese Kirche vor einem verhängnisvollen Irrtum zu bewahren. Seine Intention war es nicht, die Kirche zu widerlegen oder zu spalten, sondern vielmehr war ihm an einer Reform der Weltsicht der Kirche gelegen. Seine verschiedenen Aufenthalte in Rom bis zum Jahr 1616 hatten auch den Zweck, Kirchenmänner wie Bellarmine davon zu überzeugen, dass die Paripathetiker nicht unfehlbar waren und die Heilige Schrift nicht immer buchstabengetreu gelesen werden müsse. Auch war Galilei der Überzeugung, die wunderbaren Werke des Herrn durch Experiment und Logik früher oder später vollständig klären zu können. Papst Urban VIII. Dagegen blieb bei seiner Meinung, dass die vielfältigen Naturerscheinungen, die der Allmächtige bewirkt, sich dem beschränkten Verstand der Menschen für immer entziehen. Eine gewisse Theorieskepsis formuliert auch Albert Einstein. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Nachgeschichte, Nachruhm. Der Inquisitionsprozess gegen Galilei hat zu endlosen historischen Kontroversen und zahlreichen literarischen Bearbeitungen angeregt, unter anderem in Bertolt Brechts Leben des Galilei. 1741 gewährte das Heilige Offizium, das heißt die Inquisition, auf Bitte Benedikts des 14. das Imprimatur auf die erste Gesamtausgabe der Werke Galileis. Unter Pius dem 7. wurde 1822 erstmals ein Imprimatur auf ein Buch erteilt, das kopernikanische System als physikalische Realität behandelte. Der Autor, ein gewisser Settele, war Kanoniker. Für Nichtkleriker war das Interdikt wohl längst belanglos geworden. 1979 beauftragte Johannes Paul II. Die päpstliche Akademie der Wissenschaften, den berühmten Fall aufzuarbeiten. Am 31. Oktober 1992 wurde der Kommissionsbericht übergeben und hielt Johannes Paul II. Eine Rede, die oft verkürzt als eine bloße Entschuldigung dargestellt wird. Tatsächlich ging es dem Papst darum, das gegenseitige Missverstehen von Wissenschaft und Kirche zu heilen. Am 2. November 1992 wurde Galileo Galilei von der römisch-katholischen Kirche formal rehabilitiert. Wissenschaftliche Leistungen. Methodisches. Galilei gehörte zu den ersten Wissenschaftlern, die von Francis Bacon theoretisch eingeforderte experimentelle Methode befolgten. Dies tat er jedoch, bevor Bacon seine Forderungen veröffentlicht hatte. Zugleich aber bestand Galilei auf einer streng mathematischen Beschreibung der Naturgesetze, wenngleich er die uns heute geläufige algebraische Notation noch nicht verwendete. Galileis Überlegenheitsgefühl gegenüber Aristoteles gründete vielleicht primär darauf, dass er meinte, der bessere Mathematiker zu sein. Kinematik. Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung beschäftigte Galilei über 40 Jahre lang. Seine experimentelle Innovation bestand in der Verwendung der schiefen Ebene, mit der er die Fallgesetze auf einer verlangsamten Zeitskala studieren und über seinen Puls oder mit Wasseruhren quantitativ überprüfen konnte. In seinem frühen Manuskript De Mutu vertrat er noch die Meinung, die Beschleunigung hänge von der Dichte ab. Später kam er dann zum Schluss, dass im Vakuum alle Körper die gleiche Beschleunigung erfahren. Im Zusammenhang mit dem Turmargument finden sich kinematische Überlegungen im Dialog über die zwei Weltsysteme. Voll ausgearbeitet werden die Fallgesetze im 3. und 4. der 4 Tage der Discorsi e Demonstrazioni von 1636. Eng damit zusammen hängt das Relativitätsprinzip, das in der modernen Physik Galilei-Invarianz genannt wird und besagt, dass ein gleichmäßig bewegter Beobachter die gleichen physikalischen Gesetze wahrnimmt wie ein Ortsfester. Galilei kam bei seinen Schlussfolgerungen dem ersten Bewegungsgesetz Isaac Newtons recht nahe. Das zweite nahm er in gewisser Weise bereits vorweg, was Newton später selbst zugab. Neuere wissenschaftsgeschichtliche Arbeiten betonen, dass Galilei mit seinen Forschungen zur Kinematik nicht alleine stand. Mit dem Thema befassten sich unter anderem Alessandro Piccolomini, Niccolò Tartaglia, Giovan Battista Benedetti, Francesco Mauroliccio, Bernardino Baldi, Guidobaldo del Monte, Michael Varro und Francesco Buonamicida. Christian Huygens entwickelte später seine Idee von einer pendelgesteuerten Uhrmechanik zur Praxisreife. Elastizitätstheorie. Wie aus dem Titel der Discorsi hervorgeht, veröffentlichte Galilei seine Ergebnisse über die Elastizität eines Balkens mit dem vollen Bewusstsein, damit eine neue Wissenschaft zu begründen. Die weitere Entwicklung hat ihm recht gegeben. Sein Beitrag kann tatsächlich als Begründung der Elastizitätstheorie gelten. Galilei stellte fest, dass die Tragfähigkeit eines Balkens größer ist, wenn man ihn hochkant, nicht flachkant stellt. Er setzte als erster die äußere Belastung in Relation zu den inneren Spannungen. Eine quantitative Theorie konnte er allerdings noch nicht aufstellen. Die heute Neutralfläche genannte Menge aller Drehachsen ordnete er am unteren Rand des eingespannten Balkens statt in der Mitte des Balkenquerschnittes an. Korrekturen dieses Irrtums konnten sich im 17. und 18. Jahrhundert nicht durchsetzen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts sorgte Navier erfolgreich für eine Richtigstellung. Astronomie. Galileis astronomische Entdeckungen sind im biografischen Teil bereits ausführlich gewürdigt worden. Huygens erkannte, dass hinter der Dreigestalt des Planeten Saturn tatsächlich ein Ring steckt. Galileis Versuche, mittels der Jupitermonde das Längenproblem zu lösen, setzte Ole Römer fort. Auch er hier erfolglos, der dabei jedoch nebenbei die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes grob ermittelte. Die erste präzise Messung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde gelang erst 1849 durch Fizeau. Vermischte Erfindungen. Mehrere von Galileis Erfindungen sind heute nur in seinen Aufzeichnungen und Skizzen erhalten. Er zeichnete unter anderem Skizzen von Geräten wie einer Kombination aus Kerze und Spiegel, um damit das Licht durchs ganze Haus leiten zu können. Einen automatischen Tomatenpflücker, einen Taschenkamm, der auch als Besteck verwendet werden konnte, und eine Art Vorläufer des Kugelschreibers. Der von ihm entwickelte Temperaturmesser wurde von Fahrenheit 1714 entscheidend verbessert. Galilei als Schriftsteller. Revolutionär war nicht nur, dass Galilei in der Volkssprache Italienisch publizierte, sondern auch wie. Er schrieb ein vorbildlich schönes Italienisch, das stilbildend auf die wissenschaftliche Prosa gewirkt hat. Galileis naturwissenschaftliche Werke. Galilei veröffentlichte seine wissenschaftliche Erkenntnisse in den folgenden Hauptwerken. Weitere Werke, die heute von vornehmlich biografischem Interesse sind, werden in der Biografie genannt. Citerius Nuncius, 1610, zu Deutsch Nachricht von neuen Sternen, Frankfurt am Main, 1965. Saggiatore, zu Deutsch Prüfer mit der Goldwaage, 1623. Dialogo sopra i due massimi sistemi, Florenz, 1632, zu Deutsch Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, Leipzig, 1891. Discorsi e Demonstrazioni Mathematiche, Leiden, 1638, zu Deutsch Unterredung und mathematische Demonstration über zwei neue Wissenszweige, die Mechanik und die Fallgesetze betreffend, Leipzig, 1890. Nach Galilei benannt sind im CGS-System die Einheit für die Erdbeschleunigung Gall, ein Krater auf dem Mond, das Galileo-Thermometer, die Raumsonde Galileo, gebaut zur Erforschung des Planeten Jupiter, das zukünftige Satellitennavigationssystem Galileo, eine dimensionslose Kennzahl der Strömungsmechanik, die Galilei-Zahl, das Wissensmagazin Galileo auf Pro7 mit Moderator Ayman Abdallah. Der Artikel Galileo Galilei wurde von Daniel Maus mit dem Benutzernamen Lumos am 16. Februar 2006 gesprochen. Die Lizenz kann unter http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter http://de.wikipedia.org www.wiki.com/galileo-galilei. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Versionen Autoren abgerufen werden.